Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 im Podcast für Schutz und Sicherheit. Bei der Nürnberger Sicherheitskonferenz im April diesen Jahres gab es zum Schluss eine Podiumsdiskussion, bei der die Referenten mit dem Publikum zusammen 10 bzw. 11 Thesen aufgestellt haben, was sich denn in der Sicherheitsbranche ändern müsste, idealerweise schon bis zum Jahr 2020. Diese Podiumsdiskussion möchte ich euch heute zum Teil vorstellen, also Teil 1 heute, Teil 2 dann nächste Woche. Und diese 11 Thesen werden auch auf der Security in Essen vom 25. bis 28.09. auf unserem Stand eine Rolle spielen. Also wer da ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Meinen Stand findet ihr in der Halle 1 und da ist es der Stand 1A21. Also wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir uns da auf der Security hören und sehen. Jetzt aber erstmal Folge 1 der 11 Thesen. Ich bitte die etwas schlechtere Qualität zu entschuldigen, aber es war ein relativ großer Raum und sehr viele Teilnehmer, die sich da geäußert haben. Deswegen, wie gesagt, etwas schwierigere technische Verhältnisse. Aber ich denke, wenn man es gern mitverfolgen möchte, wird man es auch entsprechend hören können. Ja, jetzt wie gesagt, dazu viel Spaß. So, kommen wir zum letzten Punkt der Tagesordnung, zur Podiumsdiskussion, die ich jetzt mal Thema Sicherheitsdienst 2020 genannt habe. Mir schwebt jetzt so ganz grob vor, dass wir hier vielleicht so eine Art 10-Punkte-Plan zusammen erstellen, was sich denn ändern soll, woran wir arbeiten könnten. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, viele Leute da, sei es aus der Wissenschaft, sei es von Verbänden, sei es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass man einfach sagt, okay, wie kann man da dran arbeiten? Ja, dann gebe ich es einfach mal so in die Runde. Wo fangen wir an? Fangen wir bei Berlin an. So ein Blick von außen ein bisschen auf die private Sicherheit. Was sollte sich da ändern?
Ja, also das, was ich vorhin ja schon in meinem Vortrag so ein bisschen gesagt hatte, also unbedingt mit der Qualifikation. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Gesetzgeber mehr reagiert. Ich würde aber auch den Bereich, den wir ja bislang nicht beleuchtet haben, wir haben immer nur auf die Sicherheitsdienstleistung geguckt, also so grundsätzlich mal Gedanken machen, wie muss eigentlich jemand überhaupt qualifiziert sein, der in der Sicherheit tätig ist, weil es auch viele Bereiche gibt, die also nicht davon nicht erfasst werden. Wir reden ja immer nur von 34a, wer fremdes Leben schützt oder Eigentum. Wir reden ja nicht über konzeptionelle Dinge, die sind ja eigentlich ja normalerweise raus. Und also in dem Bereich würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass man sich mal irgendwie mal Gedanken macht, wie könnte man am besten qualifizieren.
Okay, gehe ich da mal
Frage. Für wie sinnvoll erachten Sie diese Qualifikationsstufen, die wir hier im Sicherheitsgewerbe haben? Also ich bin der Meinung, wenn man das ein bisschen ausdünnen würde, dass man damit vielleicht etwas mehr erreicht.
Ja, man könnte vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht einiges anpasst. Also wenn man jetzt die GSSK zum Beispiel nehmen, also GSSK und Fachkraft, man könnte ja auch sagen, es gibt nur noch eine Fachkraft, ne, und dann gibt es halt bestimmte Qualifikationsmodelle oder Anrechnungsmodalitäten, wo man sagt, auch derjenige, der schon 3 Jahre im Beruf ist, der wird halt Fachkraft, muss aber nur bestimmte Module belegen letztendlich, um diese Prüfung zu bestehen. Ne. Also es gibt es also in vielen anderen Bereichen gibt es auch, also es gibt es in Studiengängen aus der polizeilichen Ausbildung kenne ich es auch, dass man halt bestimmte Zeiten, Praxiszeiten anrechnet, weil man sagt, das muss sich ja jemand nicht mehr zuteil kommen lassen, der schon bereits den Beruf ausgeübt hat.
Auf der anderen Seite haben wir ja gerade jetzt Personalmangel. Dann würden wir erschwerte Qualifikationsbedingungen oder ich sage mal anspruchsvollere Qualifikationsbedingungen natürlich die ganze Sache noch schwieriger für uns gestalten.
Ja, wir können mal so ein bisschen in Richtung Herrn Zitzmann gucken. Was man ja auch machen könnte, wäre ja, dass man parallel qualifiziert. Ne? Also, dass man also zum Beispiel Fernstudien oder Fernlehrgänge macht letztendlich, was ja auch durchaus möglich ist. Also das ist, denke ich mal, sowieso ein Punkt der Zukunft. Wir werden nicht mehr nur noch präsent irgendwo sein. Und man muss sich manchmal auch die Frage stellen, muss ich überhaupt präsent sein oder kann ich das nicht in irgendeiner Form in einem sinnvollen didaktischen Konzept aufbereiten? Das heißt, ich könnte heute einstellen, die Leute könnten arbeiten nach den heutigen rechtlichen Bedingungen ja sowieso und dann könnte man sagen, okay, und jetzt qualifizieren wir parallel und dann gehen die irgendwann mal zur Prüfung. Also ich glaube, da müssen auch die IHKs ein bisschen flexibler werden in den ganzen Konzepten. Heute haben wir diese Stundenansätze, die unbedingt sein müssen und das könnte man, glaube ich, auch anders machen.
Ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Das ist interessant. Also zum einen, in Österreich haben wir das alles überhaupt nicht. Also da würden wir uns wünschen, gewisse Sachen zu haben. Da ist gerade was in der Mache. Von dem her, ja, wahrscheinlich gibt es da Ausdünnungsbedarf oder Möglichkeiten. Man muss natürlich auch bedarfsorientiert ausbilden. Also was braucht es denn wirklich und in welche Jobs kommen die dann? Aber grundsätzlich habe ich mir sagen lassen, bei uns, also vor 30 Jahren, da war ich noch nicht in der Sicherheit, da war ich noch nicht mal geboren. Aber da gab es anscheinend, dass extrem viele Bewerber kamen. Also da war eigentlich die Qual der Wahl, wen nehme ich? Viele Ex-Polizei, Ex-Militär, was auch immer. Und heute ist das nicht mehr so. Und ich höre oft, wenn ich Schulungen anbiete, ja, die Leute bleiben mir nicht und das Geld ist dann rausgeschmissen. Aber ich glaube, es hängt auch viel mit der Attraktivität des Berufsfelds, des Berufsbildes und dem sozialen Status an. Und ich glaube, dass man langfristig, wenn man qualifiziert, schon auch den Status wieder hebt und dadurch auch wieder mehr Bewerber ins Gewerbe lockt. Weil dieser Mangel liegt nicht nur daran, dass es wenig Leute gibt, sondern die Leute kommen nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Und ich verstehe auch, warum Ex-Polizei ist heute sich nicht mehr in die Uniform stellen, das gleiche Geld, das wenige Geld bekommen wie jemand, der überhaupt nicht ausgebildet ist oder sehr schlecht. Dann denke ich mir, na, das möchte ich nicht machen, oder? Und da geht es darum, das Berufsbild wieder so attraktiv zu machen, dass eben viele Bewerber auch kommen. Und das aus meiner Sicht ist ein Ansatz schon auch die Qualifizierung, um das langfristig wieder zu verbessern. Klar, kurzfristig gedacht, gebe ich Ihnen recht, ich habe eh wenig Leute und die sollen noch super ausbilden, geht gar nicht. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg langfristig, um das zu beheben.
Nordrhein-Westfalen ist ein bisschen so strukturschwach, da gibt es ja mehr, in Anführungszeichen, Arbeitslose. Wie schaut es da mit der Beschaffung von Personal aus und Stichwort Qualifikation?
Also wir haben es an für sich genauso wie eine komplett Deutschland hier irgendwo. Das heißt, auch wir suchen händeringend Mitarbeiter. Ja, wir haben auch da natürlich die Situation, dass wir viele mit dabei haben, wo man sagt, gar nicht geeignet. Ja, weil 34a und das war es dann aber auch schon. Also die sind schon noch mit da. Aber das sind dann auch Leute, die sehr häufig durchgewechselt werden. Das kriegt man dann auch irgendwo mit. Es ist immer die Frage, wie baue ich ein Unternehmen auf? Das heißt, generell bin ich immer dafür, dass man sagt, okay, wir schulen, das machen wir auch bei uns im Unternehmen. Das heißt, wir schulen auch unsere Mitarbeiter extern mit dabei, auch mit ganz gewissen Bildungsträgern, wo wir sagen, okay, wir wollen ein bisschen Qualität mit reinkriegen. Und das heißt für unsere Mitarbeiter dann aber auch im Umkehrschluss, dass sie sich ein bisschen mehr mit uns identifizieren. Und das ist das, worauf es dann nachher ankommt. Wenn wir den Punkt haben, dann kommen wir wieder da zu dem Punkt Ausbildung. Ja, die Ausbildung wird nachher das Mittel sein, wo wir dann wirklich auch das Ansehen in der Bevölkerung für uns wieder so weit hinbekommen oder vernünftig hinbekommen, dass man wirklich auch mal sich von einem Sicherheitsmitarbeiter was sagen lässt und nicht nach dem Motto, da rein, da raus, der hat in der Schule nicht aufgepasst.
Ich denke, dass das Hauptproblem bei uns in der Branche natürlich nach wie vor das schlechte Bild des Sicherheitsmitarbeiters ist. Ich denke aber, dass man da nicht von unten anfangen sollte. Erstmal mit Schulung vom Personal, sondern erst nochmal Schulung der Unternehmer. Das ist gerade so ein Thema, was wir auch beim BVMS mitmachen.
Deswegen machen wir es ja.
Auf die kleinen Betriebe ein, versuchen wir euch nahezulegen, wie die Branche zu arbeiten hat, wie es funktionieren soll. Natürlich auch die kleinen Mitarbeiter, die Unterrichtungs- oder Sachkundemitarbeiter, was einfach die Mehrzahl in der Branche ausmacht, das ist einfach so, die dann auch intern zu schulen, erst einmal zu schauen, wo weisen sie an, wo möchten sie hin, was möchten sie erreichen. Natürlich in Kooperation mit einem guten Unternehmen, und das Unternehmen muss einfach seine Leitsätze, sein Branchenbezug, ich nenne es jetzt einmal Feeling zur Sicherheit, auch mit dem Kunden mitgeben. Dass der Kunde einfach den Unterschied merkt vom guten Unternehmen zum schlechten Unternehmen. Was macht den Unterschied aus? Und das ist meiner Meinung nach der Unternehmer. Da muss man ansetzen.
Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es gibt viele Ansatzpunkte. Und wenn man gleichzeitig an möglichst vielen ansetzt, ich glaube dann...
Natürlich.
Danke. Ich nehme mal, man muss vom Grund auf anfangen, die Zulassungsvoraussetzungen für eine Unternehmensgründung, ja, mehr Auflagen zu schaffen, um dort dann natürlich auch die Unternehmer, die auf den Markt kommen, erstmal zu überprüfen, ob die überhaupt qualifiziert sind, dieses Unternehmen gründen zu dürfen und dann natürlich auch eine gewisse Kompetenz mit sich bringen. Ne? Und da ist, denke ich mal, die Wurzel des Problems. Ne?
Wie wir es vorher gehört haben, wenn dann
der hinterher sagt, was Steuern muss ich hier zahlen? Ich habe mal, das ist alles netto, was ich hier
ganz verdiene. Genau. Ja.
Darf ich da mal einmal kurz reingreifen, weil ich sag mal gerade die Zulassungsvoraussetzungen. Wir haben jetzt natürlich dann die Problematik, dass wir einfach jetzt erstmal eine Vielzahl an Sicherheitsdienstleistern haben. Das heißt, irgendwann muss man ja auch Bestandsschutz gewähren. Mhm. Ja, die rechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Die haben alle den 34a entsprechend. Die nach der Gewerbeverordnung vielleicht auch noch den Nachweis haben mit dabei und dann reicht das aber auch. Das heißt, auch die haben eine Existenzberechtigung, diese Unternehmen. Das heißt, die muss man ja schon auch noch ein bisschen schützen, aber man muss sie mehr qualifizieren. Für die Zukunft muss es für uns sein, dass man wirklich sagt, okay, das muss ein Standardberuf sein, den man auch wirklich von der Pike auf gelernt hat. Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister, sowas in der Richtung, dass man da auch wirklich sagt, die haben Ahnung, die wissen, was die machen. Ja, und nicht nur die Sicherheit, das ist sicherlich ein Thema mit dabei, aber ich sag mal, die leiten ein Unternehmen. Mhm, ja, und da geht es dann irgendwo los.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, ich mir auch gut habe. aber je später ich rankomme, je länger wird meine Liste wahrscheinlich. Also Punkt 1, habe ich jetzt zum Thema Qualifikation und Kosten, habe ich jetzt ein Thema mal. Was ich grausam finde, ist, beste Beispiel, NRW haben ja auch die Ausschreibung, Bezirksregierung etc. und so weiter, die ganz vor Vorgaben haben wollen für Ausbildung. Dann hast du die Leute ausgebildet, hat dich meinetwegen, keine Ahnung, Promille oder 2.000 Euro gekostet, dann hast du eine Ausschreibung für 2 Jahre, dann hast du auch schon verloren. Die Mitarbeiter gehen zum nächsten Unternehmen und der hat auch fertig ausgebildete Leute. Das ist in dem Moment, da fände ich es nicht schlecht, wenn einfach die Ausschreibungszeiten etwas länger wären. Und dann würde es sich auch gerade von unseren Mittelständlern ein bisschen mehr, den Großen ist das scheißegal. Die kostet in dem Moment nichts. Das ist der eine Punkt.
Der Christian und ich waren vor 2 oder 3 Jahren bei einer Veranstaltung vom BDSW in Berlin. Und da wurde vorgestellt, ob man eine Kombination machen könnte, Security-Mitarbeiter, die gleichzeitig die IT, also die dann die Gefahrenmeldeanlage reparieren und solche Scherze. Ja, genau so war auch die Reaktion der Anwesenden dort, wenn jemand die Sachkunde mit Ach und Krach schafft, wie soll ich denn dann einsetzen, dass jetzt hier die Gefahrenmeldeanlage installiert und dann wartet und repariert. Also wie schaut es aus, IT sieht aus, könnte das theoretisch Sinn machen?
Also, bei dir hat es auch geklappt.
Ist ein Argument, ist definitiv ein Argument.
Ich glaube, ich komme auch auf einen grundsätzlichen Punkt zurück. Also ich bin halt auch öfters in der Rolle Nummer desjenigen, der da beauftragt und habe natürlich oftmals diese Brille auf. Und für mich ist es halt absolut wichtig, weil Sicherheit und überhaupt eine beauftragte Dienstleistung hat immer für mich etwas mit Vertrauen zu tun. Und es ist schwierig, wenn ich einen Dienstleister natürlich nicht kenne, zu beurteilen, ist das jetzt in Ordnung, was der macht und kann ich dem vertrauen? Also ich möchte auch langfristig was von dem haben und möchte mich, weil er halt sehr günstig ist, im Nachhinein mehr Scherereien haben, weil das ist für mich den grauenhaft. Das ist erstmal so grundsätzlich für mich das Thema. Was ich aber in der Zeit halt immer mehr feststelle, ist letztendlich, dass es immer mehr Regelungen gibt aus unterschiedlichen Bereichen, die jetzt wahrscheinlich erstmal von Ihnen wahrscheinlich die Kunden treffen werden, die das aber dann natürlich auch runterbrechen und daher kommen wahrscheinlich auch in der verschiedenen Ausschreibung halt auch, ja, der erhöhte Bedarf letztendlich, dass die Anforderungen erfüllt werden. Aber genau das ist das Thema Supply Chain Security. Wie stelle ich es im Prinzip sicher, dass ich eine gewisse Qualität bekomme und das, was ich will? Das bedeutet einerseits auf der Auftraggeberseite, dass ich mir genau darüber Gedanken mache, was brauche ich letztendlich? Und auf der Auftragnehmerseite, klar, das Ganze zu qualifizieren, also das Thema Qualität halt wieder. Ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, also das Aufgabenspektrum da noch zu erweitern, zu sagen, ja, jetzt machen wir in Zukunft noch Einbruch. Meldeanlagen ist ja auch egal was. Ich kann nur eins sagen, auch wenn es IT ist, und wenn da irgendwo IT dasteht, ein IT-Dienstleister ist, dann heißt das nicht, dass das gut ist und dass der das auch kann. Das kann sich heutzutage auch jeder auf seine Webseite schreiben. Die schreiben sich da die tollsten Sachen drauf. In diesem Bereich hat man genau die gleichen Probleme. Ist da wirklich jemand, der hinter dieser Webseite steht, der das kann oder der es nicht kann? Da gibt es auch keine großen Voraussetzungen. Es gibt auch kaum Studiengänge dafür. Ja, also da steht man im Prinzip genau vor den gleichen Problemen. Ich würde aber zur Beantwortung der Fragen würde ich sagen, ich glaube, das ist, ich würde es nicht machen, einfach nach dem Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten ein bisschen. Wenn, dann müssen die Mitarbeiter natürlich auch qualifiziert werden, so etwas auch professionell einzurichten, weil da hängt ja auch einiges wiederum dran. Das ist ja letztendlich eine Maßnahme zur Detektion, die mir unglaublich wichtig ist. Denn wenn diese nicht funktioniert, dann habe ich keine Reaktion danach. Und dann ist das Ereignis umso größer.
Ja.
Das ist gut.
Christian,
ja, also
alles durchlaufen jetzt beim Start. Wie schaut es aus Startseite aus?
Also da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ja? Da sage ich jetzt nichts. Nein, aber ich kann jetzt mal sagen, wir sind ja bei dem Thema Sicherheitsdienstleistung 2020. Ich war ja vorher auch beim Sicherheitsdienstleister, war auch eine super Zeit für mich, auch zu lernen. Und ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass das Bewachungsunternehmen in Ressort des Innenministeriums kommt. Das ist Nummer eins. Wer beschäftigt sich tatsächlich mit dem Thema Sicherheitsdienstleister? Ist das wirklich das Gewerbeaufsichtsamt? Ist das wirklich das Wirtschaftsministerium? Das ist Nummer eins. Das ist aber aus der Brille, als ich früher da war. Weil damit können Sie auch Qualität machen. Angebot trifft Nachfrage. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das Problem ist, dass auch die Kunden bei Ausschreibung ad hoc sofort die Qualität haben wollen. Wie wollen Sie denn jetzt sofort Qualität und qualifizierte Leute auf den Markt nehmen? Da geht es durch Abwerbung und, durch sehr aggressive Maßnahmen. Ja? Machen wir nichts vor, das Gewerbe, das ist ein Verdrängungsmarkt. Ja? Das heißt, Sie müssen auch mal schauen, dass tatsächlich, genau wie der Kollege vorhin gesagt hat, die Zugangsvoraussetzungen schärfer werden. Und natürlich, Sie haben recht, das ist schwer, aber auch Angebot trifft Nachfrage. Und hier, finde ich, könnte der Staat regulatorisch einwirken, indem er sagt, er erleichtert den Leuten, auch den Mittelständler oder egal wem, der sich auf dem Markt anbietet, Qualität zu erzeugen, weil die wird auch abgerufen. Und dann kriegen sie die Leute. Der Beruf ist sexy, machen wir uns doch nichts vor. Und ob sie da letztendlich auch mit staatlichen Institutionen sprechen, von Leuten, die zum Beispiel bei der Polizei die Einstellungstests nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, körperlich, was auch immer. Und sie bekommen sie in einen guten Beruf, wo sie wirklich ihre Fachkräftekenntnisse einbringen können. Dann haben sie doch schon letztendlich die Indikatoren, wo sie sagen, oh, das ist eine interessante Arbeit, ja, die auch dementsprechend entlohnt wird. Das Hauptproblem haben wir doch, Fachkräfte machen eine Ausbildung und auch in der Ausbildung merken sie, dass sie später in der Ausschreibung nicht als Fachkraft für Schutz- und Sicherheitsservice, was auch immer, abgerufen werden. Das heißt, auch hier kamen schon die Ideen, wenn Fachkraft, eine Fachkraft. Ja, damit könnte man die Attraktivität steigern. Und ja, ich gebe Ihnen auch recht, Aufklärung, da sind wir wieder bei Awareness, ist bei allen Ebenen wichtig. Ob das jetzt die Unternehmensleitung ist, die Politik und. Da muss ich dem BDSW auch mal ein bisschen zustimmen, weil er macht das ja. Er versucht ja auch beispielsweise dahingehend das Ressort zu wechseln im Zuständigkeitsbereich und auch das Bewusstsein zu machen. Bloß da treffen sich Lobbyisten, da sind ganz viele Interessenvertretungen. Das ist nicht so einfach und das ist ja nicht nur für das Bewachungsgewerbe so. Aber wenn wir damit starten würden, Zugangsvoraussetzungen, dann das Ressort und dann auch wirklich diese Vereinheitlichung der Qualifizierung. Ich glaube, das sind die richtigen Ansätze, um dann zum Kunden zu sagen, nein, es reicht nicht aus, jemanden zu haben, der jetzt, und da rede ich nicht über Qualifikation, ich rede nur über Zugangsvoraussetzungen, Sachkunde, Unterrichtung hat, Punkt, der kann auch 10 Jahre sein, der kann 10 Jahre haben, dann kann er trotzdem die Fachkraftqualifikation machen. Ja? Das ist nun mal der erste Indikator, das ist keine Garantie. Ich habe Ihnen gesagt, das Zitat meines Vaters, du kannst 1000 Abschlüsse haben, trotzdem ein Arsch bleiben. Das kann genauso dafür treffen, dass auch der Manager, die Führungskraft super tolle Qualifikationen haben, aber später im Job das nicht richtig anwendet.
Ich habe jetzt in diesem Jahr schon zweimal das Problem gehabt. Ich bilde auch aus, also als Umschulungsmaßnahme. Und zwei meiner Umschüler haben sich auch einen Praktikumsplatz beworben. Laut Unterlagen war auch alles in Ordnung, dann sollte das Praktikum starten. Der eine hat klipp und klar gesagt, in seiner kleinen Größe habe ich keine Dienstleistung, was mit dem Praktikum wert nichts. Ja, und das war kein KU-Betrieb, das war ein großer. Und jetzt, gestern kam erst einer bei mir ins Büro, Herr Kaspari, das mit dem Praktikumsplatz, das wert nicht. Die haben keine Dienstkleidung in meiner Größe und das würde 6 Wochen dauern, bis die Dienstkleidung da ist. Und deshalb kann ich das Praktikum nicht antreten. Und da sage ich mir ganz ehrlich, also wenn große Sicherheitsunternehmen Fachkräftemangel haben und Personal haben wollen, dann tue ich doch für einen Praktikanten eigentlich fast alles, um den auch zu binden und dann so Sachen. Wo ich manchmal sage, das ist jetzt unterste Schublade. Das andere, was ich hatte, ich habe da Leute sitzen, die nicht nur vom Arbeitsamt kommen, sondern auch aufgrund von vom Arbeitsunfall oder Wegeunfall halt ihre alten Tätigkeiten nicht mehr nachkommen können, werden jetzt umgeschult und die gehen im Praktikum rein, die wollen arbeiten und dann werden die vom Praktikumsbetrieb im Praktikum für die Fachkraftschutz und Sicherheit an eine Pforte gesetzt, alleine, und dann heißt das, muss Ausweise kontrollieren, Schranke aufzubauen. Und da sage ich mir auch, klar, wenn ich den da 6 Wochen hinsetze, und ihn nicht fordere und ihm nichts zeige, dann haben wir auch den Berufsabbrecher, wo ich auch einfach sage, ja, Azubi, du musst dich auch was beibringen. Ne? Den einfach nur irgendwo als Förderer einsetzen, das trinkt halt nichts, weil die Leute müssen schon ein bisschen motivieren.
Dürfte ich Ihnen antworten darauf?
Ja, gerne.
Ja? Wissen Sie, ich bin immer ein Feind, Große zu generalisieren und zu verteufeln. Ja, das erstmal so einleitend. Prinzipiell habe ich aber auch in dem Thema Schulung und Awareness genau die Bedeutung gemacht, dass man bottom-up sich organisieren muss, Schulungen begleiten muss. Und das erfordert auch, dass man in Unternehmen, egal welcher Größe, weil das Ziel ist 2020, geeignete Ausbilder findet. Das Berufsbildungsgesetz beschreibt ja eigentlich grob den Rahmen, aber Hand aufs Herz, wird tatsächlich in egal welchen Unternehmen, ist das wirklich eine persönliche Eignung, fachliche Eignung, haben die Leute tatsächlich die Voraussetzung? Und wenn die Leute damit zu tun haben, und der Kollege hat es ja gerade gesagt, wenn sie dann aber wirklich mehr Fachkräfte haben, und wir tun das, schauen Sie mal, wie viele Leute hier sind, das Bewusstsein ist tatsächlich da. Und dann finde ich wirklich geeignete Ausbilder, dann können sie motivieren. Das Beispiel natürlich mit dem Mitarbeiter, diesen Einzelfall, ja, das ist sehr bedauerlich, da will ich auch nicht rechtfertigen, weil das auch zu verachten ist. Da haben Sie auch recht und das finde ich auch nicht gut, ja, keine Frage. Genauso finde ich es aber auch nicht gut, dass Auszubildende nicht Zeit haben für die Ausbildung, sondern genauso wie als Mitarbeiter eingesetzt werden. Da gibt es viele Punkte, die aber branchenübergreifend ähnlich sind und man merkt die Bedeutung des Ausbilders. Das ist kein Hobby, das ist ein Mehrwert für jedes Unternehmen, ja, um später dann auch seine High Potentials zu bekommen. Übrigens auch, jetzt könnte ich mal sprechen, auch für Behördenlandschaften. Das ist genau das Gleiche. Das sind ähnliche Probleme. Man denkt ja immer, ja, die sind besser organisiert. Ja, aber wir haben ähnliche Themen.
So, also, was haben wir noch an Themen? Ausbildung haben wir, Zulassungsvoraussetzungen, dann diese Überlegung, die ja von Staatsseite immer abgelehnt wird, dass man vom Wirtschaft zum Innenministerium, die private Sicherheit wechselt. Was gäbe es noch, was man anstoßen könnte?
Meine große Frage, die mich immer beschäftigt, ist, wie man die große Menge an potenziellen Nachzüglern besser aufklären kann, besser informieren kann. Also ich spreche jetzt aus der Praxis. Da kommen Leute in die Sicherheitsbranche mit Vorstellungen jenseits von Gut und Böse, mit Carsten Stahl im Fernsehen gesehen und so weiter und so fort. Ja, ist so. Ja. Hinzu kommt, dass es diese ganzen Pseudo-Qualifikationen gibt, die irgendwelche Akademien oder Möchtegern-Akademien, seien sie zertifiziert oder nicht zertifiziert, immer wieder anbieten. Und ich erlebe auch am eigenen Leibe, dass insbesondere junge Leute, die in die Sicherheitsbranche kommen, noch 2-3 Wochen gelangweilt sind, weil sie irgendwelche Action haben wollen. Und dann erzählt ihnen irgendjemand, du kannst Personenschutz machen, kostet 16.000 Euro und dann kannst du in Irak oder sonst irgendwo das große Geld verdienen. Wie können wir jetzt die Masse, also was Sie Bottom genannt haben, wie können wir die besser aufklären?
Dürfte ich da ebenfalls antworten? Das Beispiel haben wir unter anderem bekämpft, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, und zwar Abschlüsse, also trügerische Berufsbilder in der Sicherheit. Da gab es auch Akademien, die beispielsweise, und da werde ich bei zu Sau, auf Deutsch gesagt, die Soldaten, die nach 12 Jahren Dienstzeit sich locken lassen haben zu trügerischen Abschlüssen und von mir ein gestandener Hauptfebel zusammengebrochen ist und geweint hat, als ich ihn sagen musste, hör zu, du hast gerade mal eine Sachkundeprüfung, hast jetzt deinen ganzen BFD-Anspruch dafür verloren und bist von irgendwelchen bunten Blättchen und sonst irgendetwas mit irgendwelchen Anreizen geformt worden und du musst eigentlich die Fachkraft Meister, Master-Ebene geben. Herr Böbel, Sie beantworten die Frage selbst, weil Sie sind im Endeffekt das neue Bild der Sicherheit, ein Meister, der auch als Kleinunternehmer tätig ist, der weiß, welche Qualifizierung ist. Und ich glaube, Marcel, wenn man das noch vor zig Jahren gesehen hätte, da gab es die meisten auch im Bereich der Unternehmer, auch der KMU, die nicht dieses Wissen hatten und auch nicht diese Qualifikation. Ja. Wir müssen Aufklärung machen. Diese Veranstaltung, wo wir heute sind, das ist auch die erste Maßnahme, wo man beispielsweise sich austauschen muss, wo man fragen muss, was sind denn Bilder, was ist denn Sicherheit, die Medienlandschaft? Ja, Carsten Stahl, das muss ich, ja, toll, ja, super, ja, da gibt's ja, oder schauen Sie mal hier, Achtung, Kontrolle oder sowas, ja, schauen Sie mal, wie viel da Verstöße sind, oder Lenzen und Partner oder so, großartig, machen Sie mal eine Strichliste, wie viele Straftaten da gemacht werden, ne? Videokamera, einfach im häuslichen Bereich, auf Toilette und so, toll, ja, sind selber, glaube ich, auch im Detailbereich tätig, da wissen Sie, was rechtmäßig ist, was nicht. Aufklärungsarbeit und nicht durch bunte Bilder blenden lassen. Das ist das Hauptproblem. Das Bewusstsein. Aber dafür tragen wir alle. Nicht nur kleine, große, staatliche Institutionen. Und deswegen sage ich, Ministerium, in staatliche, wer hat tatsächlich immer mit privater Sicherheit zu tun? Was ist es denn? Das sind die BOS, das sind die Vollzugsorgane. Die aufklären, was ist Sicherheit? Ja, das wäre. Ja,
meine Frage ist jetzt noch einmal, welche Mittel oder Möglichkeiten.
Ja, wie erreichen wir die Leute draußen, die mit Bewachung nichts zu tun haben vorher?
Da würde ich gerne vielleicht was dazu sagen. Ihr habt das ein ähnliches Gespräch mit der Gewerkschaft. Wie könnten wir dieses Berufsbild nach außen hin etc.? Und eine Möglichkeit, wenn wir jetzt Achtung, Kontrolle etc. genannt haben, die Polizei hat es jetzt schon seit Jahren erkannt. Also es läuft ja nicht durch Zufall im Nachmittagsfernsehen diese ganzen Polizeisendungen, weil sie im Endeffekt ist das Imagearbeit, die die Polizei da begreift. Wenn man sich, nein? Also? Das müssen Sie jetzt sagen. Also das kann man mal ignorieren, glaube ich, weil es muss halt. Nein, aber man kann es als Image sehen, als Imagearbeit sehen. Und wenn ich im Fernsehen mit der privaten Sicherheit konfrontiert werde, dann sind es irgendwelche Türsteher-Dokus, die ein schlechtes Bild einfach in den meisten. Ich hab persönlich noch keine einzige gesehen, wo das irgendwie realistisch gut etc. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit konkret, dass man versucht mit Verbänden da irgendwie eine Doku etc. zu gestalten, um den Leuten ein realistisches Bild der privaten Sicherheit zu zeigen und auch aufzuzeigen, was wir alles gut machen. Dieses wir arbeiten, wenn andere schlafen, feiern etc. Das könnte man vielleicht auf diesem Wege möglicherweise. Mit
vielleicht ist das Problem, was der Herr Bühne bei mir im Podcast gesagt hat, das Problem ist, im normalen Sicherheitsdienst, der ist dann gut, wenn gar nichts passiert. Und es interessiert ja niemanden im Fernsehen, wenn nichts passiert. Ja, als Detektiv kann ich jemanden aufgreifen, da kann ich einen Erfolg haben. Ja, in Anführungszeichen normalen Sicherheit habe ich den Erfolg, wenn eben nichts ist. Ja, und das interessiert im Fernsehen kann.
Darf ich auch noch mal kurz reingreifen? Ich denke mal, wir sollten anfangen, wirklich da auch die Leute zu rekrutieren, wo sie wirklich sind, das heißt noch in der Schulzeit, dass man da wirklich auch mal Aufklärungsarbeit leistet, auch mal die Fortbildungsmöglichkeiten aufzeigt, weil viele kennen wirklich nur den normalen Sicherheitsmitarbeiter von der Diskothek, von irgendeiner Veranstaltung, wo er vielleicht noch eine Binde um hat, wo Ordner draufsteht. Ja, aber das Ganze drumherum, das heißt auch die Ausbildung, die wir mittlerweile haben mit Meister und, das ist auch Handwerk. Ja, das darf man ja auch nicht verkennen. Wenn wir das irgendwo da fördern können, Ausbildungstage, die man dann irgendwo mit nutzt, ja, da gibt es Messen praktisch dafür. Mhm. Da sollten wir irgendwo erstmal anfangen und sagen, okay, der Sicherheitsmitarbeiter ist nicht so, wie er dargestellt wird, sondern du hast da eine Möglichkeit, du fängst klein an, du kannst eine Ausbildung machen, kannst nachher dann Meister machen, Bachelor und. Also die Möglichkeiten sind ja einfach gegeben. Und dann müssen wir uns natürlich von dem Gedanken verabschieden, dass man wirklich die Auszubildenden dahin steckt, wo sie gerade sind oder bei vielen Unternehmen sind, dass das wirklich billige Arbeitskräfte sind. Ja, ein Auszubildender, der muss gehegt und gepflegt werden, dass man wirklich sagt, okay, pass mal auf, du lernst es hier bei uns von der Pike auf an. Ja, wir haben die im Revierdienst als zweiten Fahrer mit eingesetzt, dass die auch wirklich begleitet werden. Ja, wir setzen den nicht wirklich nur einfach ein nach dem Motto, jetzt fahr du mal deine Runde, bist schön billig. Nein, der muss begleitet werden, der muss es lernen. Wo ist einfach das Thema Sicherheit? Die Praxis, die muss er bei uns kriegen. Die Theorie kriegt er nachher in der Berufsschule und weiter.
Hat's erledigt? Gut.
Ich hätte noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob da heute so ganz reinpasst, aber ich habe jetzt vom Umfeld her mitbekommen, was ich mir auch wünschen werde, wäre den Berufswaffenträger im Waffengesetz irgendwie mit einzubringen. Weil im Waffengesetz gibt es immer nur den Jäger und den Sportschützen und der Berufswaffenträger ist dann nicht gerne so genannt, man hängt da immer so ein bisschen in der Grauzone drin. Allein schon, wenn ich so überlege, wenn der Berufswaffenträger eine Waffe von A nach B transportieren will, müsste er selber den DBK haben, der hat aber keinen DBK. Und dann geht es nämlich schon los mit irgendwelchen Überlassungen, die ja auch nicht gehen. Also muss wieder ein DBK-Inhaber da sein. Und das ist alles so ein bisschen sehr unhandlich für Sicherheitsgewerbe, würde ich mal sagen. Und genauso die Voraussetzung für die Erteilung von DBK und Waffenschein für Sicherheitsunternehmen ist ja auch sehr schwierig. Man muss einen konkreten Auftrag nachweisen und alles. Ein großes Unternehmen hat einen Auftrag, hat die Materialien da und die Person auch und kann von jetzt auf gleich einen Waffenträger stellen. Der KMU, der hat schwierig. Weil wo soll ich den her haben? Und ich glaube, keine Waffenbehörde sagt mir, wenn ich abends um 23 Uhr den Anruf kriege, und aufs Fax jetzt meinen Auftrag auflege, dass ich jetzt auf einmal ein Bedürfnis habe. Mhm.
Wenn ich schon Waffengesetz setze, weil Sie sich das notiert haben, ich stelle mir immer wieder die Frage, warum man so vergleichsweise einfache oder weniger sensible Sachkundeprüfung in der IHK vor einem Ausschuss ablegen muss, während die Akademien oder irgendwelche berechtigten Personen selbst schulen und die Prüfung abnehmen. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Leute wirklich dann mit der Waffe seriös umgehen können.
Da kriegen wir auf jeden Fall wieder viele Bewerbungen.
Das ist ein berechtigter Einwand, weil normale Sachkunde kann ich als Bildungsträger nicht abnehmen. Waffensachkunde, wo dann einer draußen die Leute erschießen kann, könnte ich.
Ich meine, nachdem ja die Akademien beispielsweise auch oft mit ihren Erfolgsquoten werben, ja, und dann die Leute in ihrem eigenen Waffensachkundekurs haben, denen sie dann irgendwie 100% Erfolg bescheinigen, regelmäßig, das kriegen wir alles mit, da habe ich dann schon natürlich Bedenken mit.
Und vor allem dann von 10, 9 den gar nicht brauchen. Ja?
Eben.
Das war Teil 1 der 11 Thesen, die auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz im April zusammengetragen wurden. Teil 2 gibt es dann nächste Woche. Bis dahin alles Gute und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.